Deutschlandfunk Interview.
Thank you.
Danke, danke, danke.
Wirklich,
ich meine das ganz persönlich. Ich weiß nicht, wie wir Stabilität in Europa und in der Welt ohne diese deutsch-amerikanischen Beziehungen erhalten könnten.
Dreimal ist Olaf Scholz in seiner Amtszeit bei Joe Biden im Weißen Haus gewesen. Nun war Biden erstmals auch bei Scholz in Berlin zu Gast. Und das war zugleich auch sein letzter Besuch. Biden wollte ursprünglich eine Woche früher kommen, das ging aber wegen des Hurricanes nicht. Nun also gestern der Besuch in abgespeckter Form. Aus einem Staatsbesuch mit allen protokollarischen Ehren und einem Ukraine-Solidaritätsgipfel in Ramstein wurde eine Stippvisite von nur 19 Stunden in Berlin, von der nicht viel nach außen drang. Darüber habe ich gesprochen mit Michael Link, dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion. Und ich wollte von ihm wissen, Stippvisite statt Solidaritätsgipfel, war das am Ende nicht mehr als ein Kaffeeklatsch von Scholz und der Lame Duck Biden?
Ich glaube, das entscheidende Signal, was wir verstehen sollten, ist, dass es Biden darauf ankam vor der Wahl. Also in einer Zeit, wo er noch wirklich handeln kann. Denn nach der Wahl kann er nicht mehr handeln, zu kommen. Es ist guter Brauch, dass ein US-Präsident nach der Wahl und bevor ein Nachfolger und eine Nachfolgerin eingesetzt wird, dann selber keine Auslandsreise mehr macht oder eben nichts entscheidet. Und jetzt ist sozusagen die letzten Tage. Und wenn Joe Biden wirklich unter großen Mühen diesen Termin noch unterbringt, als ein Signal, dass er noch nach Deutschland kommen will, ich finde, das ist ein sehr schönes und sehr positives Signal, was eben zeigt, dass die Freundschaft ihm und seiner Regierung und den USA sehr wichtig sind.
Aber was bringt es, wenn Biden jetzt die transatlantischen Beziehungen beschwört, wenn dann doch in 2,5 Wochen die Karten neu gemischt werden und vielleicht Trump ins Amt kommt?
Ja, natürlich ist das zunächst mal nur ein Symbol, da haben Sie recht. Aber Politik lebt manchmal auch von solchen Symbolen. Und er hätte es ja auch nicht machen können, er hätte auch woanders hinfahren können. Es gab einige Orte, die er noch nicht besucht hat. Und es gab vor allem einige Orte, die er noch nicht so offiziell besucht hatte. Also ich denke, es ist einfach eine Unterstreichung der Bedeutung, die die USA uns beimessen, dieser Beziehung beimessen. Und die Joe Biden in seinem über 50-jährigen öffentlichen Leben, er ist ja seit über 50 Jahren Senator oder Abgeordneter oder Vizepräsident oder Präsident, immer wieder im Verhältnis zu Deutschland gemacht hat. Und deshalb hat es natürlich, offen gesagt, auch ein bisschen einen Abschiedscharakter und einen Dankcharakter Deutschlands auch gegenüber ihm.
Das heißt aber, das war hauptsächlich symbolisch, das war diese Inszenierung einer guten Beziehung und es gab kein konkretes politisches Ergebnis, was man ja zumindest erwarten könnte, wenn Biden zum ersten Mal jemanden besucht.
Er war ja schon hier. Der Besuch war, wie gesagt, eher symbolhaft, was die Rahmenbedingungen angeht. Aber die Gespräche, glaube ich, war vor allem durch die Anreicherung, jetzt auch durch den Besuch von Macron und Keir Starmer aus Großbritannien, war dann schon nochmal ganz klar ein Signal, dass die vier zusammenstehen. Gewünscht hätte man sich vielleicht, dass die fünf oder die vier nochmal ergänzt worden wären durch einen fünften. Zum Beispiel hätte ich mir vorstellen können, dass man noch den polnischen Ministerpräsidenten dazu genommen hätte.
Und vielleicht ja auch Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, der war ja nicht mit dabei. Der war vergangene Woche wie geplant eben in Berlin. Jetzt gab es diesen Solidaritätsgipfel für die Ukraine nicht. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, der französische Präsident, der britische Präsident, Scholz und Biden haben eben gesprochen über die langfristige Sicherung von Ukraine-Hilfen. Muss man die Abwesenheit von Zelensky jetzt als Signal sehen, dass es im Zweifel auch ohne ihn geht, dass er einfach nicht mehr der Mann der Stunde ist für die westlichen Partner?
Nee, das glaube ich nicht. Es war versucht worden, es war auch alles bereits organisiert mit Zelensky für letzte Woche, aber dass das da nicht klappt, das sollte man nicht hineingeheimnissen. Wichtig ist jetzt aber in der Tat, und da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt, wichtig ist, dass man gemeinsam überlegt, was kann man zusätzlich tun. Und da beginnen die Hausaufgaben eben für alle Beteiligten, auch für uns in der Bundesregierung und in Deutschland.
Was heißt das konkret?
Zu überlegen, was kann man tun, um tatsächlich in dieser extrem schwierigen Situation die Ukraine noch zusätzlich zu unterstützen.
Und da kann man sich ja tatsächlich die Frage stellen, was wird denn getan? Also Zentrale Forderungen von Selenskyj in seinem sogenannten Friedensplan sind eben die bedingungslose Einladung in die NATO und dass man eben westliche Waffen auch auf russischem Territorium einsetzen darf. Und beidem haben Biden und Scholz eine Abfuhr erteilt, also schicken Selenskyj auf gewisse Art mit leeren Händen zurück. Heißt das, dass die Ukraine sich langsam aber sicher darauf einstellen muss, bald im Regen zu stehen?
Der russische Angriff verfügt leider durch den Nachschub aus dem Iran, aus Nordkorea, wahrscheinlich auch aus China. Wir haben keine genauen Belege, aber eben auch aufgrund der großen Ressourcen Russland selbst über riesige Ressourcen. Und in so einer Situation, wo leider eben die Zeit momentan für die russische Seite arbeitet, müssen wir in der Tat immer wieder ohne Tabus überlegen, wie wir stärker unterstützen könnten. Nicht nur so lange wie nötig, sondern auch so stark wie nötig. Und da ist es natürlich bekannt, dass sowohl die USA, sowohl die beiden Administrationen als auch Kanzler Scholz eher zurückhaltend waren, zum Beispiel bei der Lieferung von Waffensystemen wie Taurus oder eben der Freigabe von mehr weitreichenden ATAC-MS. Das ist ein Thema, was auf der Tagesordnung bleibt. Und es ist auch kein Geheimnis, dass auch innerhalb der Bundesregierung es verschiedene Meinungen dazu gab. Die Grünen, die FDP, beide waren da weitergehend. Und ich denke, wir sollten Richtung Putin uns überlegen, ob man auch in Zukunft nicht doch klare Signale sendet nach dem Motto, wenn du weiter lebenswichtige Infrastruktur in der Ukraine angreifst, Krankenhäuser, Kinderheime etc., dann musst du damit rechnen, dass eben auch weitere Waffen geliefert werden. Und ich denke, wir sollten das den Ukrainern auch liefern. Aber wie gesagt, darüber müssen wir innerhalb auch der Bundesregierung reden.
Ja, und warum hat die Bundesregierung jetzt nicht zum Beispiel diese Möglichkeit genutzt? Also in Brüssel, wo sich Selenskyj hinstellt, seinen Plan vorstellt, da hätte man ihm doch durchaus mehr den Rücken stärken können.
Wie gesagt, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, das muss man respektieren. Aber das heißt, diejenigen, die der Meinung sind, man könnte mehr machen und dass die Lage eben sehr ernst ist vor Ort, werden da nicht schweigen. Auch wir werden da von Seiten eben auch meiner Partei nicht schweigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass wir die Ukraine in die Lage versetzen, sich so stark und so effizient wehren zu können wie möglich. Und das bleibt unter den Verbündeten ein Thema, das bleibt innerhalb der Bundespolitik ein Thema und das bleibt vor allem ein Thema mit Blick auf die Lage vor Ort. Denn wir sind weit weg vom Kampfgeschehen und wissen selbst ganz genau, dass wir jetzt eigentlich, das wäre meine Lehre daraus, das liefern sollten, was wir können, um tatsächlich der Ukraine so stark zu helfen.
Wir können aber festhalten, bislang gibt die SPD jetzt den Ton an, was den Kurs angeht.
Am Ende hat der Kanzler die Richtlinienkompetenz und das ist etwas, was wir akzeptieren müssen. Aber dennoch bleibt es immer ein Thema und auch in der Vergangenheit haben wir immer wieder, zuletzt auch diese Woche im Bundestag und letzte Woche im Bundestag, immer wieder von den verschiedenen Fraktionen eben auch die unterschiedlichen Meinungen dazu gehört. Und sowohl meine Fraktion, die FDP-Fraktion, als auch die Grünen-Fraktion haben immer wieder auch ihre Meinung beteuert. Also das ist ein Thema, was bleibt. Aber es ist nicht nur ein deutsches Thema, sondern Sie sehen am Beispiel der beiden Administrationen, dass es auch dort unterschiedliche Meinungen dazu gab. Das verdeckt leider die große Masse dessen, was wir gemeinsam tun. Denn der Kanzler hat, und das ist sehr positiv, ja gerade angekündigt, dass wir nochmal erheblich mehr Waffen schicken und Unterstützung schicken im Bereich der Bereiche, wo wir uns bereits einig sind. Ich denke nur, dass wir immer wieder, gerade weil die Lage so ernst ist in der Ukraine, auch wieder darüber nachdenken müssen, was könnte man noch zusätzlich tun in dem Bereich, den Sie ansprachen, zum Beispiel eben des Bereichs der weitreichenden Waffen, mit denen man eben Nachschubwege treffen könnte. Es geht bitte aber bei diesen Waffen darum, Frieden zu schaffen. Wir werden Frieden aber nicht schaffen, solange Putin denkt, er kann auf dem Schlachtfeld gewinnen.
Herr Link, die Entwicklung geht aber tatsächlich in eine andere Richtung. Also man sieht ja die Absetzbewegungen in Teilen des Westens. Und die Frage ist ja, wie langfristig gesichert sind denn die Hilfen für die Ukraine, wenn der eine Präsidentschaftskandidat, nämlich Trump, diese Hilfen in Frage stellt und die andere Kandidatin, nämlich Harris, sich darauf einstellen muss, nicht über Mehrheiten in beiden Kongresskammern zu verfügen und sich dann auf gewisse Art anpassen zu müssen und nicht den Kurs von beiden weiter fortsetzen zu können.
Ich will nicht über das Ergebnis spekulieren, aber in der Tat, es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zwischen Harris und Trump. Und genau deshalb wird ja früher oder später, und ich glaube sogar in beiden Wahlszenarien, immer wieder die Frage an uns verstärkt kommen, was seid ihr bereit, willens und in der Lage, noch verstärkt zu tun, um tatsächlich auch auf dem europäischen Kontinent zu verhindern, dass im 21. Jahrhundert mit Gewaltgrenzen verschoben werden.
Kann man denn sagen, dass egal wie die Wahl ausgeht, die Europäer aus dem Schatten der USA heraustreten müssen und dass sie das schon lange hören, es wird auch immer wieder beteuert, aber am Ende jetzt noch nicht richtig gemacht haben, nicht darauf vorbereitet sind, dass das so passieren muss?
Ich glaube, dass die USA zwar der stärkste Akteur in der Welt sind, aber auch die USA brauchen Verbündete. Zum Beispiel brauchen sie es eben in der Frage, kann Europa einen größeren Anteil der Lasten in der NATO tragen? Kann die EU einen größeren Anteil tragen? Mit Blick auf Europa selbst, aber auch mit Blick auf die Situation in Afrika beispielsweise, wo sie ja sehen, wie Russland und China immer mehr an Einfluss gewinnen. Das zeigt, dass wir uns gegenseitig brauchen. Das heißt, dass wir aber auch eine kluge Lastenteilung machen müssen. Und das heißt vor allem, dass wir wissen in der Zukunft, wir werden uns der Herausforderung China stellen müssen. Wir werden uns der fortgesetzten Herausforderung Russland stellen müssen. Und wir werden gerade deshalb, weil wir das gemeinsam annehmen müssen, auch den USA gegenüber deutlich machen müssen, dass wir zum Beispiel in der Handelspolitik, wo wir uns gegenseitig zurzeit Schwierigkeiten machen, dass wir uns da eigentlich dringend an den Tisch setzen müssten und darauf aufpassen müssen, dass wir uns nicht gegenseitig mit protektionistischen Maßnahmen überziehen.
Seit Jahren drängt Washington Berlin dazu, sich gegenüber der chinesischen Staatsführung klarer zu positionieren. Berlin macht das nicht. Wie wird das weitergehen nach der Wahl? Also der erste Blick der USA wird doch automatisch nach China gehen und nicht mehr nach Europa.
Das hören wir oft und das höre auch ich oft in meiner Tätigkeit. Meine Antwort ist dann immer die, gewinnt Russland, gewinnt auch China. Gewinnt beispielsweise China weiter Einfluss auch in Afrika, dann ist das auch ein Thema, was uns alle beschäftigen müsste. Also das Thema Pazifik oder Atlantik, pazifische Orientierung der USA oder auch weiteres Engagement im Bereich Europa und Afrika, das ist eigentlich kein Widerspruch, denn China ist längst ein globaler Faktor. China ist überall aktiv, nicht nur im Pazifik, sondern genauso in Europa und genauso in Afrika. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir Europäer auch haben, verstärkt und auch selbstbewusst im Verhältnis mit den Amerikanern immer wieder auf den Tisch zu bringen. Dass wir uns gegenseitig brauchen im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik und dass wir uns deshalb in der Handelspolitik nicht gegenseitig Probleme machen sollten.
Ich danke Ihnen, Herr Link, für das Interview. Vielen Dank.
Sehr gerne.